Deutschlandfunk. Kultur heute.
Mit Beatrix Novi und das sind die Themen. Woody Allens neuer Film ist wieder mal ein launiger Ausflug in die Spökenkiekerei. Magic Moonlight. Hans-Werner Krösingers neues Theaterstück ist wieder eine Anklage. Diesmal gegen die dunkle Seite der Exportnation Deutschland. Exporting War heißt das Stück in Berlin. Das Goethe-Institut hat Beiträge von Kunst- und Geisteswissenschaften aus aller Welt zum Klimawandel zusammengeführt. In Berlin entreißt eine Ausstellung die Moskauer Avantgarde-Kunstwerkstatt Wrodemas dem Vergessen. Das sind die Themen. Unter dem Mainstream der neuzeitlichen Rationalität floss von Anfang an immer ein Unterstrom irrationaler Bedürfnisse mit. Wahrsagerei, Laienhypnose, Geisterbeschwörung, alles kam zuverlässig und immer in Abständen wieder. Gar nicht erst aufgehört hat der esoterische Boom der nach 68er Zeit. Er ist zum Buchhandelssegment Esoterik geworden und abends in stark verdünnter Form auf Astro TV zu besichtigen. Wesentlich eleganter als deren spirituelle Lebensberater sah eine Seance zweifellos in den 20er Jahren aus. Und deshalb hat Woody Allen seinen neuen Film bestimmt dahin verlegt. Josef Schnelle hat Magic Moonlight gesehen.
Stanley, du bist immer noch der Beste auf der Welt. Ich brauche deine Hilfe.
Die Spannung steigt.
Die Catlitchs gehören zur High Society Südfrankreichs. Und dort ist eine Frau, die ihnen weiszumachen versucht, sie habe das zweite Gesicht. Niemand entlarvt falsche Spiritisten besser als du.
Mir macht sie nichts vor.
Angelehnt hat Woody Allen seine Hauptfigur Stanley an den Entfesselungskünstler Harry Houdini, der um die Wende zum 20. Jahrhundert sein Unwesen in den europäischen Varietés trieb. Zugleich war er aber auch besessen von dem Gedanken, anderen vermeintlichen Spiritisten das Handwerk zu legen. Woody Allen verortet seine Geschichte um 1928 und macht aus Hauptfigur Stanley einen britischen Zyniker, der als asiatisch geschminkter Illusionskünstler selbst Elefanten verschwinden lassen kann. Bis ihn sein Freund Howard bittet, eine Schwindlerin an der Côte d'Azur zu entlarven. Dort sind schließlich die Eleganz und die Millionäre zu Hause. Sophie Baker hat inzwischen mit ihren Seancen und Tricks die ganze Familie Catlidge für sich eingenommen. Stanley fällt es gar nicht so leicht, die hübsche Lady zu durchschauen. Mehr und mehr beginnt er zu glauben, dass er es tatsächlich mit übersinnlichen Fähigkeiten zu tun hat.
Je länger ich sie beobachte, umso ratloser bin ich. Ist sie doch echt? Ich zweifle langsam an meinem Verstand.
Du warst dir immer so sicher in Bezug auf die Welt und ich wollte dir stets vermitteln, dass wir nicht alles wissen.
Erzählen Sie mir was über die bunte Vergangenheit meiner Tante Vanessa.
Ich sehe ein Mitglied des Parlaments.
Weiter?
Eine Liebschaft.
Sie können das unmöglich wissen.
In seinem 44. Film, den er mit 78 Jahren drehte, verlässt sich der chronische Stadtneurotiker Allen ganz auf die Chemie des Paares, das er in den Mittelpunkt stellt. Zwischen dem weltgewandten Verführer Colin Firth und dem Jungster Emma Stone liegt ein unglaubwürdiger Altersunterschied von 28 Jahren. Nur an der filmhistorisch und romantisch so sehr aufgeladenen Côte d'Azur kann es da noch funken. Am ehesten außerdem in den 1920er Jahren, in denen Woody Allen schon 2011 seine vertrackte Zeitreisekomödie Midnight in Paris angesiedelt hatte. Filmische Zeitreisen sind Woody Allen sowieso inzwischen am liebsten. Der geistreiche New Yorker, der als Stand-up-Comedian mit derben Witzen seine Karriere begonnen hat, ist heute eher ein europäischer Gast. Autorenfilmer mit filmischen Hommagen an die europäischen Hauptstädte und Landschaften. Der Pointenflug zwischen der Spiritistin und dem alten Meister ist jedenfalls ein höchst vergnügliches Ping-Pong-Spiel.
Sie ist doch ganz angenehm, Schwindlerin, hin oder her?
Meine mentalen Bilder sind umwölkt.
Sind es Cumulus oder Cirruswolken?
Sie machen sich über mich lustig.
Woody Allen hat den Film auf 35mm Material mit inzwischen ungebräuchlichen Linsen drehen lassen, weswegen man sich manchmal mitten hineinversetzt fühlt in klassische Kinokomödien der 1950er Jahre, wie über den Dächern von Nizza von Alfred Hitchcock. Allen ließ die wichtigsten Szenen in einer Villa in Cap d'Antibes nicht weit von Cannes drehen und schwelgt in einer Welt voller Eleganz und Luxus, in der aber im Grunde alle nur Schwindler sind. Weswegen man Allen die Liebesgeschichte im Zentrum des Films auch eher nicht abnehmen mag. Zu plötzlich ist die wechselseitige Zuwendung nach einem Regenguss im Planetarium und die Wandlung des Zynikers zum romantischen Liebhaber ist gleich gar nicht glaubhaft. was Colin Firth gelegentlich mit einem Zwinkern unterstreicht. Entschädigt wird man allerdings durch den Schalk im Nacken der Hauptfiguren. Und so sind Colin Firth und Emma Stone das erste unglaubwürdige Liebespaar der Filmgeschichte, das man einfach mögen muss. Woody Allen dreht jedes Jahr einen neuen Film. Selbst wenn er sich einmal eher routiniert als genial zeigt, sind seine Filme außergewöhnliche Perlen der Filmgeschichte, voller Lebensweisheit.
Man kann das Dach öffnen und ins Universum sehen. Bedrohlich.
Das finden Sie bedrohlich? Ich finde das sehr romantisch.
Offenbar hat Woody Allen wieder mal gezeigt, wie man aus einer depressiven Grundstimmung schöne Filme macht. Unser Rezensent war Josef Schnelle. Hans-Werner Krösinger, der seine Regielaufbahn bei Robert Wilson begann, befasst sich regelmäßig mit den historischen bzw. den verdrängten Wirklichkeiten hinter unserem Alltag. Die Stücke, die er am Berliner Theater Hebbel am Ufer, kurz Hau, inszenierte, hießen Feldpost 2012, Wellenartillerie Telefunken, Darfur, Mission Incomplete, Capital Politics, Rwanda Revisited, Frontex Security. Recherchen zur Rüstungsindustrie gehörten zum Teil schon zur Vorbereitung dabei. Jetzt ist Krösinger richtig eingestiegen. Seine Sicht auf die Exportnation Deutschland ist schon im Titel seines neuen Stücks ausgedrückt. Ein Aufklärungsstück, Exporting War. Bleiben da noch Fragen offen? Eberhard Spreng hat die Aufführung erlebt.
Im Foyer des Hebbel-Theaters hängen einige Schautafeln. Wo die Lobbyverbände der deutschen Rüstungsindustrie ihre Büros unterhalten, ist da zu sehen und wie man auf einem kurzen Spaziergang vom Theater dahin gelangt. Zu den Lobbyisten von Rheinmetall, EADS und vielen anderen. Kurioserweise hat aber der Maschinenpistolenhersteller Heckler & Koch, so die dann folgende Erklärung in der Aufführung, auf eine eigene Vertretung in der deutschen Hauptstadt bislang verzichtet. Die Waffenschmiede in Oberndorf macht auch so üppige Umsätze. Über die Geschichte der Gewehrfabrik belehren die Performer bei ihren wackeren Auftritten auf der Vorderbühne mit irgendwie stolzem und milde provozierendem Blick ins Publikum, aufgemerkt und hingehört. Auf die Details des jüngsten illegalen Waffenexports in die mexikanische Unruheprovinz Guerrero, so wie sie in der kritischen Tagespresse ihren Niederschlag fand, hat Hans-Werner Krösinger verzichtet. Ihm geht es um eine gewisse historische Tiefenschärfe. So wird erzählt, wie die Waffenschmiede auf Initiative ehemaliger Mitarbeiter aus den nach dem Krieg dann niederliegenden Mauserwerken hervorgegangen ist und sich zu einem der international beliebtesten Hersteller von sogenannten Kleinwaffen entwickelt hat. 2 Millionen Menschen sind Gewehren von Heckler und Koch schon zum Opfer gefallen, weit mehr als den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Aber mit Geschichtsunterricht über den schwäbischen Hersteller will sich die Aufführung nicht begnügen. Der Blick weitet sich zu anderen Rüstungskonzernen und ihrem Führungspersonal. So werden selbstgefällige Ansprachen bei Betriebsversammlungen oder Interviews von Vorstandsvorsitzenden nachgespielt.
Wir sind ja alle part of the game. Ich werde alles dafür tun, dass unsere Werke profitabel sind, denn dann haben wir auch die sichersten Arbeitsplätze. Jetzt geht es darum, bestimmte Themen nochmal zu turbo-boosten. Ich sage ganz bewusst nicht, wir wollen alles anders machen. Es geht einfach darum, aus dem klasse Ding, das wir bisher haben, noch etwas Besseres zu machen.
Das klasse Ding von Rheinmetall Defense ist zum Beispiel der Leopard 2, der unter anderem auf der arabischen Halbinsel beliebt ist. Wenn dann nach EADS, Krauss-Maffei, ThyssenKrupp und der Raketenfirma Diehl in etwa das ABC der boomenden deutschen Rüstungsindustrie abgearbeitet ist, Firmen, die das Land nach den USA und Russland zum weltweit drittgrößten Waffenexporteur machen, kommt das Faktentheater endlich zum Thema Drohne. Mit ihr kommt eine nicht nur technologisch neue Dimension in die Debatte um die Industrien des Todes, die das deutsche Waffenexportgesetz nur sehr widerwillig und lückenhaft reglementiert. Mit der Drohne wird das Töten anonym und wenn einmal die Datenströme aus der Cyberüberwachung und die aus ihr gewonnenen Profile mit den Zielkoordinaten einer demnächst auch autonom entscheidenden Drohne zusammengebracht werden, droht der Krieg der Maschinen gegen alles, was sich nicht systemkonform verhält. Nicht besonders beruhigend ist in diesem Zusammenhang, dass ein Konzern wie EADS den Bereich Cyber Security als neues Geschäftsfeld entdeckt hat. All das wird zwar nüchtern zwischen Wellblechwänden erzählt, aber der Zuschauer hat unwillkürlich die Eingangssequenz von Terminator 2 vor Augen. Über die kulturellen und zivilisationsgeschichtlichen Dimensionen dieser Zukunftsperspektive hätte man gerne einen ganzen Abend erlebt. So bleibt er ein spekulatives i-Tüpfelchen in einem Dokumentartheater, das genauso gut ein Dokumentarfilm hätte sein können oder ein ausführlicher Zeitungsartikel. hätte dann vielleicht auch ein Publikum erreicht, das nicht vorinformiert und einverstanden ist.
Eberhard, sprengen wir das mit einer letzten Anmerkung, die auch bei unserem nächsten Thema passen könnte. Die Bundesrepublik mit ihrem weltweit gesehen Mini-Anteil an Emissionen will sich doch nur weiter zum Umweltmusterknaben stilisieren. Das sagte die Frankfurter Allgemeine heute zum Klimaschutzprogramm, das im Kabinett beschlossen worden ist. Ziel, die CO2-Emissionen um 40% zu kürzen bis 2020. Aus grüner Sicht reicht das nicht aus. Die konservative Seite rügt das Maßnahmenbündel wiederum als Anleitung zur Bevormundung und Umerziehung von Bürgern und Wirtschaft. Was macht in dieser Debatte das Goethe-Institut? Es bringt ein Buch heraus, Klima, Kunst, Kultur. Der Titel führt auf die richtige Spur, nämlich die des erweiterten Kulturbegriffs. Den haben wir auch. Aber passt nun da hinein auch das schon naturwissenschaftlich so schwer zu erfassende Thema Klima und Klimawandel wirklich hinein? Das war eine Frage an die Mitherausgeberin des Werks, Andrea Zell.
Als das Goethe-Institut vor ein paar Jahren anfing, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob denn Kultur mit Klimawandel etwas zu tun hat, wurden heiße Debatten, sehr kontroverse Debatten geführt. Man ging nämlich davon aus, dass diese Frage eigentlich von den Naturwissenschaften, von Naturwissenschaften und Technik zu lösen sei und dass die Kultur eigentlich in diesem Zusammenhang nichts zu sagen hätte. Also es war tatsächlich auch bei uns im Haus die Frage, was hat Kultur mit dem Klimawandel zu tun? Derzeit findet im peruanischen Lima die Weltklimakonferenz statt. Es wird also durchaus politisch auf verschiedenen Ebenen diskutiert und immer hat man die Hoffnung, dass tragfähige Abkommen entstehen und die auch in die Tat umgesetzt werden können.
Das ist aber nun sehr oft nicht passiert.
Leider. Und deswegen wird auch immer wieder deutlich und es wird auch in diesem Buch diskutiert, unter anderem von Markus Vogt, dem Sozialethiker aus München, also die Frage der großen Transformation. Dieses Thema der großen Transformation setzt voraus, dass man Klimawandel als Kulturwandel versteht, der gesamtgesellschaftlich eingebettet sein muss. Also es können nicht nur einzelne Teile jetzt von Wirtschaft, Politik oder Technik, also nicht nur die sollen handeln, sondern es soll eben auch in der Gesellschaft ankommen. Und genau an dieser Schnittstelle spielt Kultur eine unglaublich wichtige Rolle. Und dann haben wir die Kulturwissenschaften, die Geisteswissenschaften und wir haben die bildende Kunst.
Ja. Es ist ja die Fähigkeit der Künste, der kulturellen Äußerungen, eine Ahnung davon zu geben, dass die gesellschaftlich gemachte Wirklichkeit Alternativen hat. Nun haben wir es aber ja, wenn Sie die ganze Welt der Goethe-Institute genommen haben, mit sehr verschiedenen Gesellschaften zu tun.
Im Buch sind verschiedene Stimmen zu hören. Also zum einen haben wir eine ganze Reihe von international arbeitenden Künstlern vorgestellt und deren Projekte wir hören, oder man kann Zitate nachlesen, aus dem Alltag von Partnern, von Personen, mit denen die Goethe-Institute zusammengearbeitet haben. Also wir haben versucht, jedenfalls diese verschiedenen Standorte im Buch auch abzubilden. Aber kommen wir mal zu den Künstlern. Also es sind internationale Künstler, zum Beispiel der nigerianische Fotograf George Osodi, der die Frage dokumentarisch angeht und Aufnahmen macht vom Niger-Delta, in dem Öl abgebaut wird. Also es ist die Dokumentation einer Naturkatastrophe einerseits, aber gleichzeitig auch das Zeigen eines menschlichen Dramas, weil diese Ölförderung natürlich den Alltag der Menschen, die dort leben, extrem schädigt. Also man muss sich das so, auf den Bildern ist es dargestellt, man sieht also brennende Feuer und schwarze Rauchschwaden, die sozusagen das Ergebnis in der Ölproduktion. Vor dieser Kulisse spielt sich der Alltag der Menschen ab und genau das zeigt Osodi. Also es ist schon sehr packend. Also er versucht, dieses Drama zu zeigen und mit seinen Bildern zu transportieren. Es gibt aber Künstler, die das ganz anders machen, die das mehr poetisch angehen.
Sie sagen ja, Kunst kann Klimawandel sinnlich erfahrbar machen. Und das tun ja solche Dokumentationen. Wie machen es aber andere, wenn Sie sagen poetisch?
Da haben wir ein Beispiel im Buch von Adrian Villarrojas, ein argentinischer Künstler, der in einem südamerikanischen Wald eine große Walskulptur inszeniert hat. Man sieht also einen gestrandeten Koloss in diesem Buchenwald. Im Prinzip ein Bild für eine Zivilisation, die Orientierung verloren hat. So kann man es zumindest verstehen. Oder so. Diese Parallele drängt sich jedenfalls auf. Und man könnte damit verbinden, aber auch den Impuls und vielleicht auch den Appell an die Zivilisation eine neue Orientierung zu suchen.
Von wem werden diese Kunstwerke wahrgenommen, da wo sie entstehen?
Bei Villa Rojas ist es ganz bestimmt so, dass diese Arbeit entstand im Rahmen einer lokalen Biennale. Also da kam sozusagen das Biennale-Publikum zu diesem Projekt. Bei George Ossodi muss man sagen, er hat bestimmt ein lokales Publikum, aber er hat in der Zwischenzeit auch ein internationales Publikum, das sehr wohl auf diese Fotos anspricht und darauf reagiert.
Andrea Zell, Mitherausgeberin des Werks Klima, Kunst, Kultur, herausgegeben vom Goethe-Institut. Und jetzt gucken wir zurück in eine Ära, in der alles möglich schien, für ein paar Jahre jedenfalls, bevor sich der Horizont wieder verengte und dann auf lange Zeit verdunkelte. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war in vielen Ländern voller Befreiungserlebnisse, voller Wagnisse und Experimente, ganz besonders in Russland. Da glaubten ja die nach Einfluss hungernden Künstler und Intellektuellen sich im Einklang mit dem neuen Gesellschafts- und Regierungssystem. Dass da mal ein Stalin kommen und alles wieder einsammeln und diskreditieren würde, das ahnte ja keiner, als 1920 die Kunstschule Vuchotemas gegründet wurde. Eine für deutsche Zunge ziemlich unangenehme russische Bezeichnung. Höhere künstlerisch-technische Werkstätten. Architektur, Malerei, Druck, Grafik, Keramik und so weiter. Da fühlt man sich schon ans Bauhaus erinnert. Carsten Probst mag diesen Vergleich nicht so gern. Er hat die Ausstellung über Vuchotemas in Berliner Martin-Gropius-Bau gesehen.
Diese Ausstellung ist zweifellos ein Muss für alle, die sich für die Geschichte der modernen Avantgarden interessieren. Vor allem für diejenigen Teile dieser Geschichte, die in der Folge des Kalten Krieges mehr oder weniger unter den Tisch gefallen sind. Die Vuchotemas, als Akronym bekannt für die 1920 in Moskau gegründeten höheren künstlerisch-technischen Werkstätten, sind ein elementarer Bestandteil dieser vergleichsweise weitreichend vergessenen Moderne. Sie wurden auch schon deshalb vergessen, weil sich die Sowjetunion Stalins und auch seiner Nachfolger an diesen Teil der revolutionären Ästhetik jahrzehntelang nicht mehr erinnern wollte. Sie wurde aber auch im Westen vergessen, weil sich der Westen das Erbe der Moderne im Kampf der Systeme sozusagen als Monopol freiheitlichen Denkens reserviert hatte. Das Drumherum dieser Ausstellung selbst illustriert noch immer die Auswirkungen dieser Zeit. Bis heute trifft man auf Museen in Deutschland, deren verantwortliches Personal davon ausgeht, dass es eine eigene Moderne in Osteuropa nie gegeben hat und dass alles, was modern im Osten war, nur westlichen Vorbildern gefolgt sei. Diese Ausstellung demonstriert das Gegenteil. Und es hat immerhin ein Vierteljahrhundert gedauert, bis eine solche Ausstellung mit einem monographischen Katalog nach dem Fall der Berliner Mauer in einem deutschen Ausstellungshaus zu sehen ist. Gereon Sievernich, Leiter des Martin-Gropius-Baus in Berlin, merkt zu Recht an, dass auch diese Ausstellung erst ein Anfang ist. Von den vielen Wechselbeziehungen etwa zwischen dem Bauhaus und anderen künstlerischen Reforminstituten in Westeuropa und ihren russischen Kolleginnen und Kollegen gibt es bislang nur eine oberflächliche Ahnung. Dieses Problem kann auch diese Schau mit ihren über 250 Exponaten nicht lösen. Aber sie kann helfen, ein Bewusstsein dafür zu bilden. Sie versucht es mit Schlagwörtern, bezeichnet die Vuchotemas als russisches Bauhaus, um dem Publikum in Deutschland zumindest erstmal einen Anhaltspunkt zu geben. Für die Geschichte der Moderne aber sind solche Formeln problematisch. Vuchotemas und Bauhaus, das zeigt diese Ausstellung eindrücklich, sind kaum miteinander vergleichbar. Die Moskauer Werkstätten waren breiter angelegt und zugleich in der Organisation weniger hierarchisch auf eine Leitfigur zugeschnitten. Es gab keinen sozialistischen Walter Gropius, sondern es gab Forschungsgruppen und Klassen, die sich um bestimmte Themen versammelten, etwa um die Erforschung des Raumes, nicht von Architektur speziell. Alle Formen, alle Dimensionen von Räumen wurden erforscht. Dazu gehörten auch Entwürfe von Architekturen der Zukunft. Aber das Programm reicht von klassischen Gartenstädten über Siedlungsbauten, Theater, Stadien bis hin zu schwebenden Raumstationen. Hinzu kommen abstrakte, konstruktivistische Entwürfe, wie man sie etwa von Tatlin und Elisitzky zwar seit langem auch in Deutschland kennt, doch hier kommt es auf einen Zusammenhang jenseits der historischen Ismen an. Die stilistische und programmatische Vielfalt der Entwürfe zeigt an, dass die Fruchtemas ein Ort des Streits waren, der programmatischen, teils ideologischen Richtungskämpfe. Fraktionen gab es zwar auch am Bauhaus oder bei De Stijl in Holland, doch die schiere Menge der Beteiligten und der verschiedenen Positionen zeigt, dass in Moskau alles von Grund auf und mit extremer Schärfe verhandelt und ausprobiert wurde. Keine Rede also von einer bloßen Zweitverwertung von Dessauer oder Weimarer Ideen. Die modernen Avantgarden partizipieren länderübergreifend an ähnlichen Streitpunkten, insbesondere um die Frage, ob sich die Avantgarde einer reinen oder aber einer angewandten Kunst zuwenden solle. Wer auf die Gegenwartskunst blickt, der stellt fest, dass diese Fragen nicht geklärt und nach wie vor sogar virulent sind, auch wenn es keine Avantgarden alten Stils mehr gibt. Die Fruchtemas und ihr so weitreichendes künstlerisches Netzwerk zeigen, dass es eine Internationalisierung der Ideen schon lange gab, bevor der Begriff der Globalisierung überhaupt erfunden war.
Die Internationale. Carsten Probst war das über die Ausstellung zu den Fruchtemas im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Aber jetzt ist Zeit für das Letzte in Kürze und das hat Karin Fischer.
Seit Ende Oktober schien der Suhrkamp Verlag eigentlich aus dem Gröbsten raus. Der Sanierungsplan konnte verwirklicht werden und bei Suhrkamp rechnete man damit, die geplante Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Laufe des ersten Quartals 2015 abzuschließen. Bis dahin, so sagte Andreas Platthaus damals in der FAZ voraus, dürfte sich Hans Barlach bisweilen noch als Störenfried betätigen und das Bundesverfassungsgericht gibt es ja auch noch. An dieses Bundesverfassungsgericht hat sich Hans Barlach, Suhrkamp Miteigentümer, im Dauerclinch mit der Verlagsleitung nun offensichtlich gewandt. Mit der Eilmeldung der dpa vom späten Nachmittag, Verfassungsgericht stoppt Suhrkamp Umwandlung, hat jedenfalls keiner gerechnet. Das Gericht hat es dem Amtsgericht Charlottenburg jetzt vorläufig untersagt, Zitat, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Suhrkamp Verlag GmbH und Co. KG aufzuheben und die neue Rechtsform in das Handelsregister einzutragen. Damit kann Hans Barlach wiederum einen Teilerfolg verbuchen. Der Suhrkamp Verlag hat gelassen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert. Die Anordnung aus Karlsruhe sei nicht als Hinweis auf die endgültige Entscheidung zu verstehen, erklärte eine Suhrkamp-Sprecherin. Sie diene allein dazu, dem Verlag die Möglichkeit zu einer Stellungnahme zu Barlachs Verfassungsbeschwerde zu geben. Nicht überraschend kommt die folgende Meldung. Die Kölner Bühnen, Schauspiel und Oper werden kaum im November 2015 eröffnet werden können. Die Sanierung hat sich schon jetzt derart verzögert, dass der Zeitplan mit einem hohen Risiko behaftet sei, heißt es. Die Außenanlagen werden definitiv nicht vor Februar 2016 fertig. Als den am schlechtesten gemanagten Chefredakteurswechsel aller Zeiten bezeichnet das Branchenforum Media den Hickhack um Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner. Der, Sie haben es in den Nachrichten gehört, geht nun, er räumt seinen Stuhl bis zum 31. Dezember. In seinem Twitter-Profil zitiert Büchner heute Samuel Beckett. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Fatih Akin ist zur Istanbuler Gala seines Films The Cut über die Armenier im Osmanischen Reich mit gleich 7 Leibwächtern erschienen. Seinem Film wurde gerade in der Türkei Einseitigkeit vorgeworfen, obwohl das Massaker an den Armeniern in diesem Film gar nicht im Mittelpunkt steht. Drohungen gab es für den Regisseur schon lange vor der Gala, die jetzt aber immerhin stattfinden konnte. Die israelische Kultusgemeinde Wien erhält von der Berliner Staatsbibliothek Dokumente zurück, die in der NS-Zeit gestohlen worden sind. Es geht um 13 Bände, die zu einer Sammlung gehörten, die 1939 und 1941 auf Befehl von Adolf Eichmann in das Reichssicherheitshauptamt nach Berlin gebracht wurden. Und noch eine Meldung für die Skifahrer. Der neue James-Bond-Film Spectre wird teilweise in Österreich gedreht. Eine 500-köpfige Crew soll ab Mitte Januar dort im Einsatz sein mit Daniel Craig und in der Regie von Sam Mendes. 30.000 Übernachtungen sind in Sölden, in Obertiljach, in Tirol sowie in Althaussee dafür bereits gebucht.
Und alle freuen sich so drauf. So, das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. An erster Stelle das Thema Putins Rede zur Lage der Nation. Und für Kultur heute verabschiedet sich Beatrix Novi.